Christina Berndt. Resilienz. Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft, was uns stark macht gegen Stress, Depressionen und Burnout. Der kleine William versuchte immer, seine Mutter vor den Angriffen seines Stiefvaters zu schützen. Eines Tages, als der Stiefvater besonders betrunken war, schoss er sogar auf die beiden. Er verfehlte sie, doch die Einschusslöcher in der Wand blieben als Mahnmal. Was soll aus einem Jungen mit so einer Kindheit schon werden? Wenn es gut läuft, Präsident der USA. Bill Clinton hat seine schwierige Kindheit scheinbar mit links weggesteckt. Woran liegt es, dass einige von uns solche starken Stehaufmännchen sind, während andere schon an kleineren Tragödien zerbrechen? Warum sind einige von uns anfällig für Depressionen, Burnout oder Angststörungen, während andere einfach nichts umhaut? Was ist das Geheimnis dieser starken Menschen? In Resilienz erfährst du, was uns innerlich stark macht. Du wirst herausfinden, wie widerstandsfähig du selbst bist und wie du deine Seele stärken kannst gegen Krisen und negative Erfahrungen, die das Leben für dich bereithält. Mit umfangreichem Hintergrundwissen aus den Bereichen Psychologie, Soziologie und Genetik zeichnet die Biochemikerin und Journalistin Christina Berndt ein vollständiges Bild der geheimnisvollen Kraft, die in unserer modernen Welt immer wichtiger wird. Egal, ob es dir gerade gut geht oder schlecht, ob du vielleicht einen Freund hast, der in einer Krise steckt, oder ob du einfach nur lernen willst, wie unser Körper und unsere Psyche mit schlimmen Erlebnissen umgehen. Dieses Buch wird dir auf jeden Fall einige interessante Einblicke verschaffen. Blink Nummer 1. Harte Zeiten. Stress und Krisen greifen unsere Gesundheit an. Das Leben ist hart und stressig. Alle fühlen sich ständig unter Druck. Die Arbeit wird mehr und die Angst, sie zu verlieren, auch. Eine glückliche Beziehung sollen wir auch noch führen. Außerdem tolle Mütter und Väter sein, Sport treiben, gesund leben und gefälligst zufrieden sein. Nicht so einfach. Aber woran liegt es, dass einige Krisen und Rückschläge einfach so wegstecken, während andere daran zerbrechen? Einerseits liegt das an unserem Umgang mit Stress. Denn der wird tatsächlich immer mehr. Wir sehen das schon allein daran, dass es den Begriff Stress überhaupt erst seit 1936 gibt. Das Phänomen selbst existierte vorher natürlich auch schon, aber Stress war einfach kein Thema. Heute hingegen sind wir ständig in Alarmbereitschaft. Unser Leben wird immer komplexer. Die Folge sind Depressionen, Burnout und Angststörungen. Aber es gibt Menschen, die mit Stress und Druck viel besser zurechtkommen als andere. Diese Menschen haben eine große Resilienz oder psychische Widerstandskraft. Resiliente Menschen sind nicht nur stressresistenter, sondern können auch traumatische Ereignisse besser verarbeiten. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist Natascha Kampusch aus Österreich. Sie wurde als 10-Jährige entführt und anschließend 8 Jahre lang in einem Keller gefangen gehalten. Andere wären an diesem Martyrium zerbrochen. Sie stand kurz nach ihrer Flucht vor Fernsehkameras und berichtete sachlich und gefasst davon, was ihr passiert war und wie sie sich ihr weiteres Leben vorstellte. Zum Glück passieren solche traumatischen, tiefgreifenden Erlebnisse nur den wenigsten. Doch wir alle verlieren irgendwann einen Angehörigen, werden krank, arbeitslos oder sind in einen Unfall verwickelt. Wie gut wir damit zurechtkommen, hängt von unserer Resilienz ab. Daher sollten wir dafür sorgen, dass wir widerstandsfähig genug sind. Denn das moderne Leben ist stressig und auch vor Schicksalsschlägen kann uns auch niemand bewahren. Sehen wir uns also genauer an, was diese ominöse Resilienz eigentlich ist. Blink Nummer 2. Gut ausgestattet. Resiliente Menschen verfügen über bestimmte positive Eigenschaften. Resilienz ist komplex und wird in einem Zusammenspiel aus Anlagen, Persönlichkeit und Umwelt gebildet, und zwar von frühester Kindheit an. Es gibt ganz bestimmte Charaktereigenschaften, die uns stark machen gegen Stress und psychische Erkrankungen. Dazu gehören vor allem Flexibilität, Ausgeglichenheit, Durchsetzungsvermögen, Ausdauer, Optimismus, Talente, Motivation, Offenheit, Neugier, Intelligenz und Selbstbewusstsein. Auch Humor ist eine Fähigkeit, die unsere Widerstandskraft erhöht. Es klingt banal, aber wer auch in schwierigen Situationen seinen Humor nicht verliert, überwindet Krisen und Probleme tatsächlich leichter als verbissene Menschen. Diese Eigenschaften können wir uns wie einen Werkzeugkasten vorstellen, mit dem widerstandsfähige Personen ihre Krisen angehen. Wir müssen nicht alle besitzen, nur ein oder zwei davon, gepaart mit etwas Kreativität, holen uns schon aus den meisten Problemsituationen wieder heraus. Wem diese Eigenschaften in die Wiege gelegt werden, der hat einen Vorsprung gegenüber seinen Mitmenschen. Allerdings sind unsere Charakterzüge nur teilweise angeboren. Die Umwelt spielt eine mindestens ebenso große Rolle bei der Entwicklung von Resilienz. Förderlich sind hierbei vor allem gute und stabile Beziehungen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Familie. Auch wenn Kinder schon früh eine gewisse Verantwortung übernehmen müssen, fördert das ihre psychische Widerstandskraft. Ein Mechanismus, der unsere Resilienz hingegen in den Keller fallen lässt, ist die sogenannte erlernte Hilflosigkeit. Sie wurde in den 1960er Jahren von den Psychologen Martin Seligmann und Stephen Meyer entdeckt, als sie mit Hunden experimentierten. Wenn diese einmal gelernt hatten, dass sie an ihrer Situation nichts ändern konnten, versuchten sie es später nicht einmal mehr. Nur einige wenige brachen aus diesem Kreislauf der Lethargie und Hilflosigkeit aus, eben die besonders kämpferischen oder resilienten Tiere. Wie Hunde lernen auch Menschen durch Erfolg oder Scheitern. Wie viele Versuche wir nach einem Gescheiterten wagen, ist eine Frage des Charakters. Blink Nummer 3. Du bist nicht allein. Eine feste Bezugsperson in der Kindheit sorgt für psychische Gesundheit. Es gibt unendlich viele Faktoren, die die Resilienz eines Menschen beeinflussen. Ein ganz bestimmter sticht aber besonders heraus, und zwar bei allen Studien, die bisher zu diesem Thema durchgeführt wurden. Wer als Kind eine feste Bezugsperson hat, entwickelt sich zu einem psychisch stabileren Menschen. Das ergab bereits die erste Studie zu diesem Thema, die ab den 1950er Jahren von Amy Werner auf der Insel Kauai bei Hawaii durchgeführt wurde. Zu dieser Zeit war das Leben auf der tropischen Insel hart. Die Ureinwohner wurden von westlichen Einwanderern an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Für ihr traditionelles Leben war im modernen Amerika kein Platz. Doch um an der Gesellschaft teilzuhaben und mit einem ordentlichen Job ihr Leben zu finanzieren, waren sie nicht gut genug ausgebildet. Wie in den Reservaten auf dem amerikanischen Festland waren auch auf Kauai Alkoholismus und Armut weit verbreitet. Die Kinder wurden häufig vernachlässigt oder sogar misshandelt. Viele Ehen waren zerrüttet. In diesem Umfeld erhob Amy Werner über viele Jahre hinweg verschiedene Daten zu 698 Kindern aus besonders problematischen Familien. Trotz der schlechten Prognosen gelang es 72 der kleinen Hawaiianer, gut in der Schule zu sein, am sozialen Leben teilzunehmen und bis zum Alter von 40 Jahren nicht arbeitslos oder straffällig zu werden. Dabei zeigte sich, dass der wichtigste Schlüssel zur Stärke eine stabile und vertrauensvolle Bindung zu mindestens einer nahestehenden Person war. Diese Person musste kein Elternteil sein. Auch ein älterer Bruder oder eine Schwester, ein Nachbar, Verwandter oder Lehrer konnte diese Rolle einnehmen. Wichtig war, dass sich diese Person liebevoll um das Kind kümmerte, ihm Grenzen setzte und Orientierung bot. Schon eine einzige solche Bindung reichte aus, um negative Faktoren auszubalancieren. Eine feste Bezugsperson spielt also bei der Entwicklung von Resilienz eine entscheidende Rolle. Doch das ist längst noch nicht alles. Blink Nummer 4. Da stimmt die Chemie. Neurobiologische Prozesse beeinflussen unsere Widerstandskraft. Resilienz wird aber nicht nur von unserem Charakter und unserer sozialen Umwelt beeinflusst, sondern ist auch von Prozessen in unserem Körper geprägt. Bestimmte chemische Vorgänge verändern unsere Psyche so, dass wir besser oder schlechter mit schwierigen Herausforderungen zurechtkommen. Ursprünglich wurde dies in einem Tierversuch nachgewiesen. Der kanadische Neurobiologe Michael Meaney untersuchte vor ungefähr 10 Jahren verschiedene Rattenfamilien in einem Experiment. Es war bereits bekannt, dass es auch bei Tieren Rabenmütter gibt, die sich nicht besonders fürsorglich um ihre Kinder kümmern. Deren Kinder werden später oftmals selbst zu solchen Rabenmüttern. Meaney fand heraus, dass dies damit zusammenhängt, wie das Stresshormon Cortisol verarbeitet wird. Cortisol versetzt den Körper in einen Alarmzustand. Ratten, die in ihrer Kindheit liebevoll betreut wurden, entwickelten mehr Andockstellen für das Cortisol in ihrem Gehirn, sodass es schneller wieder abgebaut werden konnte. Die schlecht umsorgten Ratten entwickelten weniger Andockstellen. Das Cortisol blieb länger in ihrem Blutkreislauf und sie standen dadurch häufiger unter Dauerstress. Der Einfluss von Cortisol ist inzwischen auch für Menschen bestätigt. Es gilt das gleiche Prinzip. Menschen, die früh traumatisiert wurden, können Cortisol schlechter abbauen und sind aus diesem Grund weniger resistent gegen Stress. Blink Nummer 5. Nach Bauplan. Auch unsere Gene tragen etwas zu unserer Resilienz bei. Auch unsere Gene spielen eine Rolle dabei, wie wir mit Krisen umgehen. Zwei Gene sind in diesem Zusammenhang besonders erwähnenswert. Das erste ist 5-HTT, das auch das Resilienzgen genannt wird. Seine Länge beeinflusst unseren Umgang mit Krisen, aber nur sehr indirekt. Es bestimmt darüber, wie schnell wir Serotonin, auch bekannt als Glückshormon, abbauen. Wer die kurze Variante in sich trägt, ist öfter deprimiert, allerdings nur dann, wenn zusätzlich negative Umweltfaktoren hinzukommen. Das zweite wichtige Gen ist für das Enzym Monoaminooxidase A zuständig und wird auch als das Gewaltspiralen-Gen bezeichnet. Eine Mutation in diesem Gen erhöht die Wahrscheinlichkeit für antisoziales Verhalten, allerdings wieder nur, wenn die Betroffenen in der Kindheit selbst Gewalt erlebt haben. Der genetische Einfluss auf die Resilienz ist sehr komplex. Es herrschen vielfältige Wechselwirkungen zwischen Genen und der Umwelt, die ein komplett neues Forschungsgebiet aufmachen. Über den Daumen gepeilt können wir sagen, dass Gene zu etwa 50% für unseren Charakter zuständig sind und die Umwelt für die andere Hälfte. Beide oben erwähnten Gene haben ein Doppelgesicht. Wenn ein Kind unter widrigen Umständen aufwächst, verschlechtern sich seine Chancen. Doch wenn es unter guten Umständen aufwächst, verbessern sie sich sogar. Daher sprechen einige Forscher von Orchideenkindern. Wie die empfindsame Pflanze gehen sie sofort ein, wenn sie nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen. Doch kümmert man sich gut um sie, werden sie besonders schön. Ihr Gegenstück, die Löwenzahnkinder, können hingegen auch gut gedeihen, wenn sich niemand um sie kümmert. Von Natur aus sind sie innerlich stark und widerstandsfähig. Doch auch wenn man sich aufopferungsvoll um sie kümmert, werden sie nie so herausragend sein wie die Orchideenkinder. Blink Nummer 6. Masterplan. Ein weiteres Puzzleteil zur Widerstandskraft liefert die Epigenetik. Noch viel jünger als die Genetik ist das Forschungsfeld der Epigenetik. Sie beschäftigt sich damit, wie sich unser Erbgut im Laufe unseres Lebens verändert. Und auch auf diesem Gebiet hat man Erkenntnisse über die menschliche Resilienz gewonnen. Epigenetische Prozesse verändern unsere DNA ein Leben lang. Dass das überhaupt der Fall ist, weiß man erst seit kurzem. Lange Zeit dachten wir, die Gene seien ein Bauplan, der von unserer Zeugung bis zum Tod unverändert bleibt. Aber wie kann es dann sein, dass die gleichen Gene zuerst eine Raupe und danach einen Schmetterling formen? Ganz einfach. Verschiedene Gene sind zu unterschiedlichen Zeiten aktiv und andere werden unterdrückt. Das geschieht durch ein Anhängsel an den jeweiligen DNA-Strängen. Bestimmte Methylgruppen hängen sich an und blockieren dadurch die jeweiligen Gene. Solche Prozesse wirken unser ganzes Leben lang. Erfahrungen und Umwelteinflüsse schlagen sich an tausenden Orten im Erbgut nieder. Daher wird die Epigenetik auch als das Gedächtnis des Körpers bezeichnet. Das geht sogar in Minuten schneller. Wenn wir zum Beispiel Rad fahren, werden die chemischen Markierungen in unseren Beinmuskeln sofort abgebaut. Der Muskel wächst. Auch Traumata hinterlassen epigenetische Spuren. Misshandelte Kinder weisen bis zu 362 Gene mit charakteristischen Methylierungen, also chemischen Abänderungen, an den Erbzellen auf. Je früher diese Änderungen erfolgen, umso länger bleiben sie. Sie bewirken unter anderem, dass die Kinder später in ständiger Alarmbereitschaft sind und dadurch anfälliger für Angststörungen und Depressionen werden. Umwelt und Genetik lassen sich also nicht voneinander trennen. Tatsächlich werden Umwelteinflüsse sogar vererbt. So setzen zum Beispiel Menschen, die kurz nach dem niederländischen Hungerwinter 1944-45 geboren wurden, viel schneller Speck an als solche, die nur ein oder zwei Jahre davor oder danach auf die Welt kamen. Sie litten auch häufiger an Diabetes, Brustkrebs und Depressionen. Wie genau die Zusammenhänge funktionieren, ist noch nicht erforscht. Doch dass es sie gibt, steht zweifelsfrei fest. Blink Nummer 7. Das kann ich. Widerstandsfähige Menschen entscheiden selbst, wie sie mit Krisen umgehen und wachsen an ihnen. Nachdem wir gesehen haben, was Resilienz genau ausmacht, liegt nun die Frage nahe, was machen resiliente Menschen anders und wie kann ich ihnen nacheifern? Zunächst einmal müssen wir erkennen lernen, was es sich zu kämpfen lohnt und wann wir uns lieber mit den Umständen anfreunden sollten. Auch widerstandsfähige Menschen sind nicht immer fröhlich, sondern erleben Niedergeschlagenheit und Krisen. Der Unterschied zu weniger gefestigten Menschen ist, dass sie diese Phasen nach einer angemessenen Zeit hinter sich lassen und wieder optimistisch nach vorn blicken können. Sie wissen, was sie tun müssen, um ihre Wunden heilen zu lassen. Sie holen sich professionelle Hilfe, wenn es nötig ist, und krempeln die Ärmel hoch, damit es ihnen bald wieder besser geht. Resilient zu sein bedeutet, selbst zu wissen, wie man mit einem traumatischen Erlebnis am besten umgeht. Es gibt Menschen, für die es gut ist, möglichst schnell und viel darüber zu reden. Für andere ist es besser, wenn sie das mit sich selbst ausmachen. Auf Dauer ist es falsch, den Kopf in den Sand zu stecken, aber zeitweise kann das eine sinnvolle Strategie sein. Wer widerstandsfähig ist, hält Sorgen von sich fern, bevor sie ihn zerstören. Außerdem wachsen resiliente Menschen an Krisen. Das funktioniert wie bei einer Impfung. Wer eine kleine Krise erfolgreich meistert, ist danach noch besser für die nächste Katastrophe gewappnet. Oder mit einer bekannten Redewendung gesagt, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Wenn Menschen es schaffen, an Krisen nicht zu zerbrechen, sondern gestärkt daraus hervorzugehen, spricht man von einem posttraumatischen Wachstum. Es wurde festgestellt, dass dieses Phänomen, im Englischen Post-Traumatic Growth, PTG genannt, sehr kulturabhängig ist. In den USA ist es zum Beispiel viel stärker ausgeprägt als bei uns. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass es viele Leute in der dortigen vom Tellerwäscher zum Millionärkultur als ihre Pflicht ansehen, auch in schlechten Zeiten nach vorn zu blicken. Resilienz ist weniger als psychische Robustheit zu verstehen, sondern meint eine besondere Art der Flexibilität und des Umgangs mit negativen Ereignissen. Blink Nummer 8. Keine rohen Eier. Herausforderungen steigern die Resilienz unserer Kinder. Da die Umwelt ein entscheidender Faktor für unsere Widerstandsfähigkeit ist, können wir viel tun, um unsere Kinder zu resilienten Menschen zu machen. Wie? Mit der richtigen Mischung aus Sicherheit und Abenteuer. Kinder werden heute oft überhütet. Die psychische Stärke wächst aber erst an Widerständen, an Auseinandersetzungen und Problemen. Wichtig ist dabei, dass diese Erlebnisse überwunden werden. Dass danach alles wieder gut ist und das Kind weiß, dass es sich auf seine Eltern verlassen kann. Aber was ist das richtige Maß? Überall dort, wo ein Kind nicht unbedingt Hilfe braucht, sollte es seine eigenen Erfahrungen machen dürfen. Man muss einem Zweijährigen, der hinfällt, nicht aufhelfen. Er schafft es allein, wieder aufzustehen. Kinder können ihre Hausaufgaben selbst machen. Sie können dafür sorgen, dass sie in der Schule alles dabei haben und dass ihr Zimmer aufgeräumt ist. Je mehr Verantwortung Kinder übernehmen dürfen, desto mehr wächst ihr Selbstvertrauen. Dazu ist es hilfreich, wenn Kinder schon früh in eine Krippe oder einen Kindergarten gehen. Zu Unrecht gelten Mütter, die ihr Kind gleich außer Haus betreuen lassen, als herzlos. Tatsächlich tun sie damit das Beste für ihr Kind. Für Kinder aus weniger privilegierten Familien ist die Krippe ein wahrer Segen. Dort können sie alles aufholen, was sie zu Hause verpassen. Solche Kinder sind seltener aggressiv. Doch auch für überbehütete Kinder aus guten Verhältnissen sind Krippe und Kindergarten wichtig. Denn dort treffen sie erst auf Widerstände, die wichtig für ihre Entwicklung sind. Mittlerweile wird in Kindergärten auch aktiv und erfolgreich an der Resilienz der Kleinen gearbeitet. In Bayern ist Resilienzförderung an Kindergärten heute schon Pflicht. Seit 2008 füllen die Erzieher dort für jedes Kind den PERIC-Beobachtungsbogen aus. Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalter. So wird früh erkannt, welche Kinder besonders gefördert werden müssen. Starke Kinder werden auch besser in der Schule, denn sie sind neugieriger, selbstbewusster und aufgeschlossener. Hier dürfen wir also ruhig etwas mutiger sein und unseren Kleinen mehr zutrauen. Blink Nummer 9. Trimm dich Pfad. Es gibt konkrete Schritte, die unsere Resilienz stärken. Nicht nur an unseren Kindern können wir arbeiten, sondern auch an uns selbst. Es ist noch längst nicht zu spät, um unsere eigene Widerstandskraft zu verbessern. Und wie so oft gilt auch bei diesem Thema, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Es gibt verschiedene Persönlichkeitstests, die uns dabei helfen, unsere Charaktereigenschaften besser kennenzulernen. Im Wesentlichen lässt sich unsere Persönlichkeit in 5 Dimensionen erfassen, den sogenannten Big Five, von denen manche mehr und manche weniger stark ausgeprägt sind. Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Begeisterungsfähigkeit und Neurotizismus. Mit Hilfe eines Tests finden wir unsere Stärken und Schwächen heraus und sehen so, welche wichtigen Eigenschaften wir noch fördern müssen, um mehr Resilienz zu erlangen. Die gute Nachricht: bis ins hohe Alter können wir diese Eigenschaften zumindest teilweise verstärken oder abschwächen, wenn wir das wollen und daran arbeiten. In einem zweiten Schritt können wir dann einige ganz konkrete Maßnahmen ergreifen, um unsere Widerstandskraft zu stärken. Nummer 1: Freundschaften aufbauen und pflegen. Wenn wir uns heute Abend für das Bier mit Freunden statt für Überstunden entscheiden, sollte unser Chef uns eigentlich dankbar sein, denn damit sorgen wir für mehr Stressresistenz und weniger Fehlzeiten. Nummer 2: Den Resilienzmuskel gezielt trainieren. Dazu können wir zum Beispiel unsere persönliche Komfortzone verlassen und etwas tun, wovor wir uns ein bisschen gruseln. Zum Beispiel einen Vortrag vor großem Publikum halten oder alleine verreisen. Wenn wir solche Herausforderungen meistern, vergrößert das unser Selbstbewusstsein und gibt uns innere Stärke. Wichtig ist auch, dass wir gut für uns selbst sorgen. Wir müssen genügend Pausen machen und uns öfter etwas Gutes tun. Egal, ob wir einen Wochenendtrip brauchen oder uns 2 Tage im Pyjama auf der Couch verkriechen wollen. Wenn wir richtig Lust darauf haben, ist es gut für uns und damit auch für unsere Psyche. Es gibt keine Checkliste, die wir abhaken können. Aber jeder kann sein Leben und seinen Alltag so beeinflussen, dass er stress- und krisenresistenter wird. Blink Nummer 10. Ganz entspannt. Ein guter Umgang mit Stress ist ein Schlüssel zu mehr Resilienz. Schließlich sollten wir aktiv an unserem Umgang mit Stress arbeiten, um unsere Widerstandskraft zu erhöhen. Pausen machen, Auszeit nehmen und zum Beispiel das Handy öfter mal ausschalten, können so tatsächlich dazu beitragen, dass wir vor psychischen Krankheiten geschützt sind. Eine weitere sinnvolle Maßnahme ist es, öfter mal die Perspektive zu wechseln. Sobald uns etwas nervt, können wir uns dazu zwingen, mindestens einen positiven Aspekt an der Sache zu finden. Den gibt es nämlich immer. Wer darin gut trainiert ist, kommt auch mit größeren Katastrophen besser klar. Sind wir zum Beispiel gestresst vom Haushalt, obwohl wir uns eigentlich auf etwas ganz anderes konzentrieren sollten, kann es wahre Wunder bewirken, die Hausarbeit etwas wohlwollender zu betrachten. Der Abwasch nervt, ja, aber wir können auch versuchen, das Positive darin zu sehen. Das Wasser ist schön warm, das Spülmittel duftet angenehm und irgendwann tauchen aus dem Schaum blitzende Töpfe und Teller auf. Eigentlich eine schöne Sache, oder? Klingt wie totaler Hippie-Quatsch, funktioniert aber. Es ist außerdem wichtig, dass wir ab und zu komplett abschalten und unserem Kopf den nötigen Freiraum geben. Viele Menschen erleben auch dadurch Stress, dass sie ständig über sich selbst und ihre Probleme nachgrübeln. Hier müssen wir den Kreislauf durchbrechen und uns auf etwas anderes konzentrieren. Meditations- und Atemübungen sind dafür ein gutes Mittel. Bereits eine Viertelstunde der Ruhe und Konzentration auf unseren Atem genügt, damit die negativen Gedanken verschwinden und wir uns ausgeruht, entspannt und energiegeladen fühlen. Wie bei allem, was mit Resilienz zu tun hat, müssen wir auch bei der Stressreduktion entscheiden, welche Methode für uns am besten geeignet ist. Einige Leute können zum Beispiel mit Meditation nur wenig anfangen. Sie gehen lieber spazieren oder schrauben ein Regal zusammen. Es gibt kein Patentrezept. Am besten hilft das, was uns Freude bereitet und uns ein gutes Gefühl gibt. Zum Schluss gibt es noch eine gute Nachricht. Mit zunehmendem Alter erhöht sich auch unsere Widerstandsfähigkeit. Streit oder Ärger, der einen jungen Menschen noch völlig aus der Bahn wirft, ruft bei den meisten Älteren nur noch ein müdes Lächeln hervor. Das waren die Blinks zu Resilienz von Christina Berndt. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass Resilienz Menschen dabei hilft, Stress, Krisen und Schicksalsschläge unbeschadet zu überstehen. Die Herausbildung von Widerstandsfähigkeit erfolgt in einem komplexen Zusammenspiel von Umwelteinflüssen, Genetik und Persönlichkeit. Jeder kann seine Resilienz aktiv stärken, um sich besser gegen Depressionen, Burnout und Angststörungen zu schützen. Du fragst dich, was du davon in deinem Alltag konkret integrieren kannst? Finde heraus, wie gestresst du bist. Unter arbeitsblätter.stangel-taller.at kannst du einen Test machen, um herauszufinden, wie hoch dein Stresslevel ist. Das ist der erste Schritt, um zu erkennen, was du ändern solltest, damit du langfristig vor Burnout oder einer Depression geschützt bist. Dann lerne, deine Stärken richtig einzuschätzen. Willibald Rauch ist ein Professor für Persönlichkeitspsychologie, der ein Programm nach Seligmanns Vorbild entwickelt hat. Mit einem Fragebogen unter www.charakterstärken.org kannst du herausfinden, welche Stärken dir zur Verfügung stehen, um Krisen zu überwinden und Depressionen und Burnout vorzubeugen. Bevor du zum nächsten Buch in Blinks übergehst, gib uns doch ein bisschen Feedback zu diesem mit einer E-Mail an remember@blinkist.com mit Resilienz als Betreff.